WM-Kompakt Nummer 4 und heute mal wirklich komplett kompakt, weil wir euch auf das Georgien-Spiel vorbereiten wollen, auf die Zwischenrunde vorbereiten wollen und deswegen sportliches Willkommen hier erstmal bei uns im Podcast. Heute, wie gesagt, knackig kurz und das Ganze gibt's mit Ruppi. Grüße dich.
Grüße dich, Stacki.
Na, Ruppi, gespannt auf die Zwischenrunde?
Ganz gespannt auf die Platzierungsspiele, die ich mit großem Interesse verfolge. Südsudan gegen die Philippinen. Bin richtig heiß drauf, wer 17. wird.
Mach mir das nicht schlecht. Ich schaue den ganzen Tag Basketball.
Ich finde das süß, muss ich sagen, weil es ist schon ganz cool, dass diese Nationen, die ja eher als Exoten gelten, jetzt untereinander noch spielen, dass sie noch eine Woche haben, dass sie nicht einfach nach 3 Spielen nach Hause fahren und das war's. Dann fährt die eine oder andere Nation auch mal einen Sieg an. Was das bedeutet, das hat man ja mitunter gemerkt, als die Kap Verden in der Vorrunde zum ersten Mal ein WM-Spiel gewonnen haben. Das war eine Riesennummer, oder Südsudan. Deswegen freut mich das.
Und hinzuzufügen ist noch, dass es ja auch um die Olympia-Quali geht. Genau. Auch in diesem Klassifikations-Bracket, also in diesem Loser-Bracket sozusagen. Denn die erste asiatische Nation, die bestplatzierte asiatische Nation, wird sich für Olympia qualifizieren. Genauso wie die bestplatzierte afrikanische. Denn von beiden Kontinenten gibt es keine Mannschaft im Turnierbaum, die noch Chancen auf den Titel haben. Entsprechend ist es sehr wichtig, sich da in diesen Qualifikationsspielen oder in dieser Klassifikation, so heißt es, zwischen Platz 17 und Platz 32 gut zu platzieren, um dann möglicherweise doch noch das Ticket mitzunehmen. Das erste Olympiaticket ist übrigens schon verteilt, weißt du an wen?
Das erste ist an Frankreich verteilt worden, aber das zweite...
Ja, der Klugscheißer. Sportlich. Das erste ist sportlich verteilte.
Sportlich das erste verteilte ist an Australien gegangen.
Richtig, weil die spielen nämlich im Bezirk Ozeanien und da gibt es nur Neuseeland als Nation, die dabei war. Und die sind ins Loser Bracket gekommen. Australien ist bekanntermaßen im Winner Bracket. Apropos Australien, Winner Bracket und so weiter und so fort, darüber wollen wir natürlich sprechen. Denn es stehen sehr wichtige Spiele ins Haus an diesem Freitag. Und die wollen wir jetzt mal in Angriff nehmen. Denn als allererstes natürlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind aktuell in Gruppe K, das heißt also Zwischenrunde. Slowenien, Australien, Georgien und Deutschland in einer Gruppe. Gegen die Australier haben wir in der Vorrunde schon gespielt. Den Sieg daraus haben wir mitgenommen. Stehen damit 3-0 in dieser Zwischenrundengruppe und spielen jetzt nur noch gegen Slowenien und Georgien. Die jeweils ersten beiden aus dieser Gruppe qualifizieren sich dann für das Viertelfinale. Wie es dann weitergeht, das erklären wir euch dann später. Aber das mal so zum Hintergrund, jetzt aber natürlich ein bisschen tiefer eintauchend. Ruppi, was hat dir an der deutschen Mannschaft in diesen ersten 3 WM-Spielen gut gefallen? Wo hast du die Vorteile dieser Mannschaft gesehen bisher?
Das ist eine ganze Menge. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Du hast ja erzählt, dass wir das kompakt machen
wollen. WM-Kompakt heißt das Format.
Also grundsätzlich, wenn man als deutsche Nationalmannschaft mit 3-0 aus der Vorrunde geht und sich bislang als deutlich bestes europäisches Team des Turniers etabliert hat und mindestens als drittbestes, vielleicht sogar zweitbestes Turnierteam überhaupt hinter den USA und Kanada, dann kann man schon jede Menge loben. Es ist, wir haben in der Spitze eine Top-Qualität mit Dennis Schröder und in der Theorie auch mit Franz Wagner, wenn er zurückkommt. Und Schröder hat das auch in der Praxis nachgewiesen bislang in den 3 Spielen, der absolute Anführer. Ein sportlich ganz starkes Turnier von ihm, eine ganz klare Führungsrolle, die er einnimmt. Wir haben aber auch, und das hatten wir schon mehrfach betont, ein irre tiefes Team, was ausgeglichen ist, wo jeder exakt seine Rolle kennt und es auch gar keine Probleme gibt, wenn mal einer etwas weniger spielt und dann reingeworfen wird und mehr spielt. Also David Krämer ist ja das Musterbeispiel dafür, der 2 Spiele eigentlich gar nicht gespielt hat. Und dann gegen die Finnen auch, der letzte war da reingekommen, ist 7 Minuten vor Schluss und ja, er fügt sich ein, indem er erstmal 2 Dreier reinballert. Dazu kommt, wir haben eine starke Verteidigung, auf der der ganze Erfolg bislang begründet ist, aufgebaut ist. Wenig Ballverluste, ein tolles Coaching von Gordon Herbert. Also deutlich mehr Positives als Negatives. Oder hast du da irgendeine andere Meinung zu?
Nee, bin ich absolut bei dir. Mehr positiv als negativ. Das ist zuerst mal das 3-0 natürlich, weil es einzig und allein darum geht, die Spiele zu gewinnen. Es geht nur Sieg oder Niederlage. Und entsprechend ist es da natürlich extrem wichtig, dass du diese Siege geholt hast. Erstmal egal wie, aber auch das Wie können wir durchaus als positiv bezeichnen. Du hast es schon gesagt. Sehr gute Defense. Das können wir auch mit Zahlen unterfüttern. Ein 100er Defensivrating. Wer bei uns öfter im Podcast mit dabei ist, kann damit so ein bisschen was anfangen. Das wäre somit die beste Verteidigung, die wir in der BBL gesehen haben. Also auch da ist so ein 100er Wert-Rating oder eine 100er Wertung als eine herausragend gute Defense zu bezeichnen. Auch wenn die Stichprobe sehr klein ist aus diesen drei Spielen, das ist schon klar. Aber einfach nur, um euch das mal so zu veranschaulichen. Sehr gute Mannschaften in Ligen bekommen meistens etwas mehr als 100, vielleicht so in Richtung 103, 105 oder so als Defensive Rating. Das sind natürlich Punkte auf 100 Gegenangriffe des Gegners gerechnet. Ansonsten fand ich noch herauszuheben die verschiedenen Spielstile und die Anpassungsfähigkeit der deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten das in der vergangenen Folge mit Jens Leutnecker schon mal besprochen, dass die Japaner sehr unkonventionell gespielt haben, die Australier extrem hart gespielt haben, auch die Finnen einen fast nicht zu definierenden Basketballspielstil gezeigt haben. Und jeweils hat es die deutsche Mannschaft nach kurzen Anpassungsphasen immer wieder geschafft, sich die eigenen Vorteile zu erarbeiten, sich das nochmal in Ruhe angeguckt, gesehen, wo sind unsere Optionen und dann genau diese Optionen dann auch zu Ende gespielt und dadurch auch offensiv mit einer sehr guten Leistung unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe es gerade nicht schwarz auf weiß, aber ich glaube, es waren 89 Punkte im Schnitt in den ersten drei Spielen. Auch das spricht dafür, dass da vieles sehr gut lief. Ansonsten homogenes Team, das selbst den Ausfall von Franz Wagner auffangen konnte. Und das Ganze müssen sie vielleicht auch im Spiel gegen Georgien, denn da wollen wir natürlich euch so ein bisschen drauf hinweisen, worauf solltet ihr achten. Was muss die deutsche Nationalmannschaft den Georgiern wegnehmen und wozu kann es führen, wenn die Deutschen überhaupt gewinnen? Franz Wagner, da haben wir einen kleinen halbneuen Stand, ne, Ruppi?
Ja, der aktuelle Stand ist, dass er voraussichtlich gegen Georgien auch noch ausfallen wird. So, Gordy Herbert hat ja immer gesagt, er wird erst spielen, wenn er eine komplette Einheit absolviert hat. Das war jetzt Donnerstag auch wieder nicht der Fall. Er meint, das war eine medizinische Entscheidung. Georgien ist der natürlich nicht zu unterschätzen, aber doch wesentlich schwächere Zwischenrundengegner. Man sollte in der Lage sein, Franz Wagner nochmal ein Spiel schonen zu können. Wenn es natürlich medizinisch notwendig ist, muss man das auch gegen die Slowenen am Sonntag machen. Aber ich gehe zu 90% davon aus, dass Franz Wagner nicht spielen wird am Freitag gegen Georgien.
Klassischerweise in der NBA würde das, glaube ich, Day by Day heißen.
Ja, also das heißt ja hier auch die ganze Zeit, ja.
Genau, also es wird von Tag zu Tag...
Lower Body Injury.
Bitte?
Lower Body Injury.
Genau. Der alte Eishockey-Enthusiast kommt da aus dir raus. Okay, die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Georgien, hat mit einem Sieg herausragend gute Chancen, in das Viertelfinale einzuziehen. Vielleicht sogar die Möglichkeit, schon nach dem Spiel gegen Georgien als Viertelfinalist festzustehen. Was
Wenn
muss
nämlich,
dafür passieren? Sag's uns.
Dafür traust du dich nicht?
Doch, ich weiß es, aber so. Ich wollte dich mit einbinden.
Ja gut, wenn ich schon so vorpresche, ne, mit genau. Wenn nämlich und dich testen muss, dann muss ich es auch selber sagen. Wenn nämlich die Slowenen, oder besser gesagt, wenn Luka Doncic, das ist ja mehr oder minder Slowenien, die Australier besiegt, dann sind Slowenien und Deutschland bei 5-0, Australien bei 3-2 und kann ergo nicht mehr weiterkommen, wenn nur noch ein Spiel zu absolvieren ist pro Mannschaft. Dann geht's zwischen Deutschland und Slowenien um den Gruppensieg, der sehr wichtig wäre. Wenn aber die Australier gewinnen, dann haben wir Deutschland mit 4-0, wir haben Australien und Slowenien mit 3-1 und dann droht dieser schon vielfach beschriebene Dreiervergleich am Ende, bei dem andere Mannschaften 4-1 werden, wenn die Slowenien gegen Deutschland gewinnen und Australien auch noch das finale Spiel erfolgreich absolviert gegen Georgien. Wäre ein bisschen weit vorausgeschaut. Besprechen
genau.
Wir, wenn es soweit ist.
5-0 würden wir übrigens stehen, wenn es dann in Richtung Viertelfinale ginge. 4-0 würde eigentlich reichen, wenn die Slowenen ihre Hausaufgaben auch
machen. Genau, so meine ich das.
Und wenn natürlich die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Wie kann denn die deutsche Nationalmannschaft gegen Georgien gewinnen? Da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen. auf die bisher gespielten Spiele der Georgier. Und da gab es eigentlich nur ein wirklich toughes Matchup. Denn sie waren in einer Gruppe mit Slowenien, Venezuela und den Kapverden, haben da ihre Hausaufgaben gemacht, mal in Anführungsstrichen, um hier mal die Sportphrase rauszuhauen. Aber die haben schon ordentlich gespielt. Das Spiel gegen Slowenien ging, wie zu erwarten war, verloren. Mit fast 20 haben sie da eine auf den Deckel bekommen im zweiten Spiel. Aber im Druckspiel gegen Venezuela dann die Nerven behalten, haben dort ihren Spielstil durchgedrückt und mit 70-59 gewonnen, sich damit dann in diese nächste Runde gespielt. Wenn wir mal so auf die Georgier allgemein schauen, was fällt dir auf bei dieser Mannschaft? Was ist dir in der Vorrunde aufgefallen?
Es ist eigentlich so gekommen, wie es zu erwarten ist, wenn man sich den Kader anschaut. Georgien hat eindeutig die Stärken auf den großen Positionen mit Schengelia, mit Bitadze, mit Mamukelashvili. Und erwartungsgemäß sind sie ein Team, das stark reboundet, vor allem am defensiven Ende, das gut verteidigt, was einen Ring halbwegs beschützen kann. Jetzt auch mal so ein paar Zahlen an den Kopf zu werfen. Total gesehen haben sie gegen Kap Verde 59 Punkte kassiert, gegen Venezuela 60, gegen Slowenien 88, macht ein Defensivrating von, und wir hatten eben die deutsche Mannschaft, 93,2, also nochmal wesentlich stärker, was natürlich einer geringen Stichprobe geschuldet ist. Eine Offensive kannst du dir auch vorstellen, wie es aussieht, ein Team, das ganz viel über Big spielt, das die Stärken wirklich eindeutig dort verteilt hat, da sieht es dann nicht so pralle aus. 74 Punkte im Schnitt, das ist Platz 24 von 32 WM-Teilnehmern. Nicht wirklich starkes Offensive-Rebounding-Team und natürlich eine hohe Turnover-Rate, auch das keine Überraschung. 23% der Angriffe, also mehr als jeder fünfte Angriff, fast schon jeder vierte Angriff, fliegt dem Gegner wieder in die Hände. Also da wissen wir schon sehr, sehr eindeutig, wo wir anzusetzen haben.
Das denke ich doch auch. Die Georgier, du hast die hohe Turnover-Rate angesprochen. Vor allem in Bezug auf die Gegner finde ich das schon recht erstaunlich, muss ich sagen. Denn sowohl die Kapverden als auch die Venezolaner, als auch übrigens die Slowenen, gelten jetzt nicht unbedingt als die allerbesten Defensivmannschaften. Das heißt also, auf der Guard-Position sind die Georgier nicht besonders stark besetzt, auf den Big-Man-Positionen umso mehr. Du hast es schon gesagt, auch beim Rebound sind sie extrem stark. Da muss Deutschland, glaube ich, den Hebel ansetzen, den Rebound kontrollieren. Das können sie, die Deutschen, mit ihren athletischen Spielern. Sie haben auch robustere Kerle mit dabei, wie ein Mo Wagner, der gerne mal zulangt, beispielsweise dem Gegner auch mal physisch zeigt, wo es lang geht. Und dazu auch noch mal ein paar schlaue Spieler. Ich glaube, diese Mischung im deutschen Frontcourt ist wirklich extrem gut und hilft natürlich, den Frontcourt der Georgier dann auch zu stoppen, denn da sind ja tatsächlich die absoluten Stärken wie in so einem Brennglas fokussiert. Du hast schon ein paar Spieler genannt. Toko Schengelia, einer zum Beispiel, zu dem können wir gleich auch noch was sagen. Topscorer bisher bei den Georgiern, nimmt eigentlich fast ausschließlich Punkte aus der Zone mit, hat eine sehr hohe Usage Rate, also wird in 30% der Angriffen genutzt, um am Schluss abzuschließen. Man weiß also, über wen es gehen soll, steht aber, und das finde ich sehr interessant, natürlich auch da kleine Stichprobe, aktuell bei einem Plus-Minus-Wert von -4 und das bei zwei Siegen aus drei Spielen, das finde ich schon recht interessant. Also der hat nicht die allerhöchste Effizienz, was den Deutschen zugutekommen könnte. Es heißt also, nicht unbedingt ihm den Ball aus der Hand nehmen, sondern wenn er den Ball hat, hart verteidigen, denn der ist auch sehr Turnover-anfällig für einen Big Man.
Ich glaube, bei dem Plus-Minus mag ich ihn ein wenig in Schutz nehmen, weil das ist der mit Abstand wichtigste Spieler der Georgier, ein Power-Forward, der das Wort Power auch wirklich verdient hat. Der ist immer auf dem Feld, wenn die gegnerischen Starter auf dem Feld sind. Da spielt wahrscheinlich die hohe Niederlage gegen Slowenien eine große Rolle rein. Und ich glaube, da muss man es ein wenig nüchterner betrachten, dieses -4. Wir haben es ja auch bei den Litauern zum Beispiel, wo Jonas Valanciunas, obwohl die Litauer jeden wegballern, in 2 von 3 Spielen einen negativen Plus-Minus-Wert hatte. Da sind die 3 Spiele wahrscheinlich noch ein zu geringer Datensatz, um wirklich aussagekräftig da was über ihn sagen zu können.
Ja, gebe ich dir teilweise recht. Dann können wir andere Statistiken herbeiziehen, dass Tony Shengelia aktuell noch nicht in der Effizienzklasse unterwegs ist, in der er unterwegs sein sollte. 2,7 Turnover für einen Big Man ist eindeutig zu viel. Dazu eine Dreierquote von knapp 13% nur bei 2,7 Versuchen pro Spiel. Das ist auch keine gute Quote. Auch da kann man natürlich über 2-3 die abspringen und dann doch reingehen oder doch nicht reingehen. Vielleicht die Quote nochmal steigern, aber es zeigt insgesamt, dass er nicht unbedingt aktuell der Spieler ist, der dir das Ding gegen Deutschland gewinnt. Also kann ich mir nicht ganz vorstellen. Du solltest ihn natürlich nicht zum Korb durchlaufen lassen, aber ich glaube schon, dass man damit arbeiten kann, ihm Druck gegenüber aufzubauen. Lass uns noch über zwei, drei andere Spieler sprechen, auch die auf den Bigman-Positionen, Goga Bitadze zum Beispiel. Center-Spieler, die Georgia ja im Allgemeinen mit zwei großen, mit zwei richtig großen, also so richtig oldschool oft unterwegs, mit drei Außen- und zwei Innenspielern, wie man früher gesagt hat. Ich glaube, ihn zu kontrollieren, vor allem beim Rebound, ist eine der Aufgaben der Deutschen.
Ja, das wird sicherlich ein zentraler Punkt werden. Wir haben es angesprochen, die Georgia, ein starkes Defensiv-Rebounding-Team. Aber ich mache mir da wenig Gedanken. Wenn wir schauen, wie wir in den vergangenen Spielen gereboundet haben, wie wir auch mit Physis zuletzt besser zurechtgekommen sind, was für Leute wir da haben, dass wir auch gute Rebounder von Forward und zum Teil auch auf den Guard-Positionen haben. Ich erinnere mich gegen die Australier, wie sich ein Johannes Thiemann da reingeschmissen hat in die Rebounds im letzten Viertel. Daniel Theiss ausgewiesen, guter Rebounder. Joe Vogtmann logischerweise. Da bin ich relativ unbesorgt. Also die haben schon gegen Spieler von einem anderen Gütelevel gespielt und hatten deutlich weniger Probleme. Also ich glaube, dass ich habe irgendwie, warum auch immer, habe ich seit der vergangenen EM, auch schon vor der EM, so einen Softspot für die Georgier und hatte die relativ hoch eingeschätzt und sind sehr Vorrunde rausgeflogen und weigere mich auch jetzt, sie zu unterschätzen. Aber ganz nüchtern betrachtet sollte das eigentlich ein Spiel sein, das für einen absoluten Medaillenanwärter kein allzu großer Stolperstein werden sollte. Egal, was für Big Men da stehen. Und wir kommen ja noch zu zwei weiteren, die wirklich riesengroß sind und gute, solide Center sind.
Ja, Georgi Schermandini ist, glaube ich, sowas wie der X-Faktor. Der kann so ein paar Hooks mal reinwerfen. Ja. Er kann auch ein paar wichtige Offensiv-Rebounds abgreifen. Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn er spielt. Das ist ein total komischer Spieler, so ein Thomas Müller des Basketballs. Es sieht irgendwie nichts richtig sortiert aus, aber es ist am Schluss dann doch erfolgreich. Und ich glaube, auf einen müssen die Deutschen aufpassen, das ist Sandro Mamukelashvili, schwieriger Name. Aber er gehört mit seinen Allround-Stats zu den Top 6% der WM aktuell.
Das ist Jens heute nicht im Podcast, ne? Dann wirst du mit den ganzen Zahlen und mich lässt mich wie so ein Volltrottel aussehen.
Irgendjemand muss es ja machen. Also mit den Zahlen zu werfen.
Ja. Das andere soll ich schon mal zu alleine finden.
Das hast du gesagt. Aber ich glaube, das ist einer, der auch nicht, wir hatten das ja bei Lauri Markkanen auch schon, dass der nicht in der Rolle gespielt hat, in der er in der NBA wirklich unterwegs ist. Also in Markkanen ja in der NBA ein absoluter Spot-Up-Shooter, da ist er einer der herausragendsten Spieler überhaupt, weil er eben in die richtigen Positionen gebracht wird. Das haben die Finnen nicht geschafft und ähnlich, finde ich, ist es bei den Georgiern mit Mamulik.
Mamukelashvili.
Ja, genau, der Name wird mich noch umbringen. Genau mit ihm ist es genauso, weil er viel mehr kreieren muss als in der NBA.
Ja, das ist natürlich eine Rolle, die er überhaupt nicht gewohnt ist. Das war ja in vielen vergangenen Ausgaben von EMs und WMs, wenn wir uns qualifiziert haben, auch ein Problem der deutschen Mannschaft. Dass Spieler, die in ihren Vereinen eigentlich eher sekundäre Rollen hatten, plötzlich in primäre Rollen gedrängt wurden und damit überhaupt nicht zurechtkamen. Das Thema gibt's bei uns jetzt glücklicherweise in dem Ausmaß überhaupt nicht mehr. Bei kleineren Nationen wie Georgien allerdings natürlich zwangsläufig. Und das ist etwas, was wir uns natürlich zunutze machen können, was man ausnutzen kann, dass man solche Spieler dann vielleicht auch in Spots drängt, von denen sie unkomfortabel sind, Situationen, die sie so noch nicht häufig gesehen haben und ihnen auch eine Rolle zuteilt oder zukommen lässt, zuteilwerden lässt, mit der sie gar nicht so bekannt sind, die ihnen nicht gewohnt vorkommen. Von daher, wie gesagt, ich mache mir nicht allzu große Sorgen um das Spiel.
Also, wir halten fest, die Deutschen müssen den Rebound kontrollieren, ganz wichtig, auch den ein oder anderen Offensivrebound abgreifen. Die vielen Fehlwürfe der Georgier, die nach den bisherigen schlechten Wurfquoten möglicherweise auch weiterhin zustande kommen, gut kontrollieren. Aggressiv in der Defense sein, vor allem auf den Guard-Positionen, die Guards, die dort nicht die höchste Güteklasse haben, gut unter Druck setzen, dadurch Turnover forcieren, einfache Punkte kommen und natürlich ein bisschen Auge auf Toko Şengelya, der viel machen wird, der aber sicher auch nicht 40 gegen Deutschland einstreuen kann. Also, das ist der Gameplan.
Genau, um nochmal eine Zahl jetzt auch meinerseits zu nennen, plus 16,5 Punkt Favorit laut den Wettquoten.
Ja, und übrigens die Georgier, wir haben von der starken Defense gesprochen, die Offense entsprechend schlecht, nicht mal 75 Punkte pro Spiel haben die zustande bekommen. Wie gesagt, gegen die Gegner Venezuela Cup werden. Und Slowenien in der Vorrunde. Also, Pflichtaufgabe für den DBB und damit dann möglicherweise schon die Chance zum Einziehen ins Viertelfinale. Gegen wen es dann dort geht, das besprechen wir jetzt gleich. Wir sprechen nämlich auch noch über die anderen Gruppen dieser Zwischenrunde. Die Gruppe I nämlich wird auch richtig interessant. Da solltet ihr am Freitagmorgen direkt mal euer Endgerät einschalten, welches auch immer es ist, denn es lohnt sich. Es spielt dann Serbien gegen Italien. Für Italien, ich glaube, das können wir schon fast so sagen, ein Do-or-Die-Match.
Ja, Italien ist ja durch die Niederlage gegen die Dominikanische Republik nur mit 2-1 in die Zwischenrunde eingezogen. Verlieren sie gegen die Serben und gewinnt parallel dazu, wovon auszugehen ist, die Dominikanische Republik gegen Puerto Rico in diesem kleinen Karibik-Duell, dann war es das für die Italiener. Ich glaube aber, dass ein Sieg gegen die Serben drin ist. Serbien ist zwar sehr, sehr souverän durch die Vorrunde gegangen, aber wir hatten es ja auch schon besprochen, der Kader ist bei weitem nicht top besetzt. Da fehlen ganz viele Leute. Und das große Glück der Serben, von Svetislav Pešić gecoacht, ist, dass sie einen eigentlich relativ entspannten Spielplan haben. Eine sehr einfache Vorrundengruppe gehabt. In der Zwischenrunde, durch die man auch nochmal ungeschlagen durchgehen kann, dann ist das Viertelfinale absolut machbar. Also die könnten sich irgendwie so ein bisschen ins Halbfinale mogeln, wo ein Duell übrigens mit uns droht. Aber ich sehe die Mannschaft für Italien als schlagbar an.
Ja, das also wäre auch wieder interessant, wenn Italien sich den Sieg holt. Stehen sie bei 2-2, die Serben bei 3-1, dann könnte das Ganze nochmal bunt durchgemischt werden.
Beide stehen dann bei 3-1, wenn Italien gewinnt.
Richtig, beide stehen bei 3-1. Danke für die Korrektur. Ja, richtig. Und dann wird es nochmal richtig spannend, weil dann Italien auch gleichzeitig den direkten Vergleich gewonnen hat, sollte es dazu kommen. Und dann kommt es wirklich auf jeden einzelnen Punkt an, weil auch sehr häufig in diesen Zwischenrundengruppen eine Möglichkeit auf einen Dreiervergleich besteht. Beispielsweise bei der deutschen Gruppe, wenn Deutschland in einen Dreiervergleich gehen sollte und nur den knappen Sieg gegen Australien mitnimmt, aber gegen den dritten quasi hoch verliert, dann sieht das schon relativ schlecht aus. Also, viel möglich in dieser Gruppe. Aktuell Serbien, Italien auf dem Programm und um 14 Uhr dann Domrep gegen Puerto Rico. Lass uns in die Gruppe J gehen. Das sind nämlich die beiden Gruppen I und J, die dann auch später im Viertelfinale aufeinandertreffen. Gruppe J, die US-Boys mit einem 3-0 aktuell, Litauen ebenso. Und die Litauer, die treffen auf Griechenland. Auch das wird sicherlich eine super interessante Begegnung werden. Litauen, Griechenland um 14.40 Uhr, um 10.40 Uhr schon, USA gegen Montenegro. Wenn USA und Litauen gewinnen sollten, sind diese beiden Mannschaften im Viertelfinale. Und es geht im letzten Spiel noch darum, wer als Erster und wer als Zweiter aus dieser Gruppe hervorgeht. Auch das könnte ja noch von Bedeutung werden. Gibt es irgendwelche Favoriten aus deiner Sicht?
Ja, USA müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Litauen gegen Griechenland etwas knapper, aber so wie das Turnier bislang verlaufen ist, auch mit Blick auf die Kader, sehe ich Litauen schon komfortabel vorn. Die Griechen sich noch so ein bisschen reingelogen in die Zwischenrunde nach 15 Punkte Rückstand gegen Neuseeland. Spricht ja auch für die Mannschaft, dass sie das noch gedreht haben. Aber gegen Litauen wird es schon schwierig.
Also da dann Gruppe J gegen Gruppe I, ich habe es schon gesagt, im Viertelfinale die möglichen Gegner, Erster gegen Zweiter aus Gruppe I, Erster gegen Zweiter J und andersrum, also überkreuzt wird dann dort einfach gespielt. Und dann kommen wir auch schon zur deutschen Gruppe. Wir haben Deutschland gegen Georgien schon ausführlich besprochen, was wir noch nicht so ausführlich besprochen haben, was aber wirklich knackig werden kann, vielleicht eines der besten Spiele, wenn wir zumindest die bisherigen Leistungen zu Rate ziehen, die die beiden Mannschaften abgeliefert haben. Slowenien gegen Australien. Zum mit der Zunge schnalzen, oder?
Ja, total. Also auf der einen Seite Luka und auf der anderen Seite dieses individuell wirklich gut besetzte australische Team, die auch gewisse Physis haben, die sie gegen Luka werfen können. Meine, letzten Endes ist es völlig egal, was man gegen ihn macht. Er kommt schon zurecht. Die Frage ist, wie schwer macht man es ihm, zurechtzukommen? Und das war in der Vorrunde häufig zu beobachten, dass er mit diesen ultra langsamen Bewegungen und seiner Tempokontrolle das geschafft hat, einfach nur aufgrund seines Gewichts und seiner Größe immer wieder zum Korb zu kommen, ohne dass das sonderlich schwierig aussah. Und ich glaube, das dürfte gegen die Australier so nicht funktionieren, wenn du beispielsweise einen Matthias Seibold gegen ihn stellen kannst. Da muss er schon mal ein bisschen mehr arbeiten. Die Australier haben Größe, die haben ein bisschen Ringschutz. Wird nicht ganz einfach für die Slowenen. Also ich könnte mir einen australischen Sieg vorstellen.
Ja, das wird extrem spannend, dieses Spiel. Dazu auch noch ein Gidek, der quasi der Klon von Luka Doncic ist, in jung und in noch nicht so gut, aber in ähnlichen Spielanlagen, was Körper und Schnelligkeit angeht. In Anführungsstrichen Schnelligkeit. Ja. aber das wird auf jeden Fall ein Schmaus, ein Basketballschmaus. 14.10 Uhr geht es dann da los. Deutschland spielt ja schon um 10.30 Uhr gegen Georgien und die können sich das dann da ganz in Ruhe angucken. Wenn Deutschland 4-0 stehen sollte, dann können die sich da noch gemütlicher das Ganze angucken. Wir sind also gespannt, wie es da am Schluss ausgeht, wer Erster, wer Zweiter wird. Und natürlich auch, wer Dritter, Vierter wird. Erster und Zweiter sind von daher interessant, weil es dann gegen die Gruppe L geht und auch da werden wir dann schauen, für wen es wohin reicht und wer dann der deutsche Gegner sein wird. In einem möglichen Viertelfinale: Kanada, Spanien, Brasilien und Lettland stehen zur Auswahl. Auch da übrigens, ich glaube, das ist auch so extra von der FIBA angesetzt, Spanien gegen Lettland, Spanien 3-0, Lettland steht 2-1, Kanada steht 3-0, Brasilien 2-1. Ich glaube, Kanada, Brasilien, was übrigens das zweite Spiel ist, 15.30 Uhr geht das Ganze los unserer Zeit, da sollte eigentlich Brasilien sicher unterlegen sein, oder?
Ja, Kanada bislang richtig, richtig, richtig stark. Die Brasilianer haben das auch ordentlich gemacht bislang, aber das ist ein Riesentalentunterschied. Da würde ich mir nicht allzu große Hoffnung machen, wenn ich Brasilien-Fan wäre. Das andere Spiel, Spanien-Lettland, dürfte schon knapper werden. Die Spanier bislang zwar souverän, auch sehr schön gespielt, ohne große Schwierigkeiten weitergekommen, aber wozu die Letten fähig sind, haben wir ja bereits gesehen. Die haben die Franzosen rausgeworfen und die haben Kanada zumindest eine gute erste Halbzeit geliefert und ich bin gespannt drauf. Also sehe Spanien schon vorn, aber kann mir auch vorstellen, dass Lettland wieder ein bisschen heiß läuft und das Ganze eine knappe Nummer wird.
Ja. Kanada.
Welcher Gegner wäre denn eigentlich im Viertelfinale lieber? Wenn vorausgesetzt Deutschland kommt weiter, Kanada oder Spanien?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich glaube die Spanier, weil die deutsche Mannschaft mit denen noch eine Rechnung aus der Eurobasket offen hat und da vielleicht nochmal vielleicht dieses eine letzte Prozent mehr rausquetschen könnte. Die Kanadier sehr, sehr schwierig zu schlagen. Ich glaube, für mich der Turnierfavorit. Also egal, ob Kanada oder Spanien, das sind gerade meine Top 2 Turnierfavoriten, muss ich sagen.
Nee, vor den vor, USA, oder? Die Spanier sich vor den USA.
Ja, die Spanier sich vor den USA. Ich fand die Amis nicht so überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
trotzdem viel mehr Talent, viel mehr Athletik im Team als Spanien. Kanada würde ich auch 50-50 sehen mit den USA. Deswegen geht auch wesentlich über die Spanier als Gegner. Aber ich glaube, letzten Endes fehlt es ihnen doch an ein bisschen Qualität in der Spitze, um mit Mannschaften wie den USA mitzuhalten. Wobei wir ja gelernt haben, sollten Spanien nicht zu unterschätzen.
Genau. Das machen wir irgendwie
anscheinend
immer noch.
Lernt man ja trotzdem nicht aus.
Man lernt nie daraus. Übrigens, die Zwischenrunde auch aus diesem Grund interessant, weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei der Klassifikationsrunde, auch in der Zwischenrunde ist es sehr interessant, es werden ja weiterhin die Olympiaplätze verteilt, und zwar so, dass die besten zwei amerikanischen Teams, also vom amerikanischen Kontinent, Nord- oder Südamerika, die zu den Olympischen Spielen fahren dürfen, und auch die beiden europäischen besten Teams dürfen fahren. Aus meiner Sicht musst du bei dieser Konkurrenz, es gibt ja nur noch amerikanische und europäische Teams, die mit dabei sind, und Australien, gut, aber die haben ihr WM-Ticket schon, die haben ihr Olympia-Ticket schon. Da musst du eigentlich in die Medaillen kommen, um unter die besten zwei europäischen Teams sicher zu kommen, oder?
Ich habe gestern mir mal den Spaß gemacht, den Turnierbaum so ein bisschen durchgespielt und bin auf der einen Seite von Halbfinale Deutschland-Serbien oder Deutschland-Litauen gekommen und auf der anderen USA gegen Kanada. Und dann hätte man die Plätze vergeben.
Na, das wäre okay, würde ich unterschreiben. Gegen wen geht's denn für Deutschland im Viertelfinale, wenn du schon mal in die Glaskugel geguckt hast?
Gegen Spanien, und das gewinnen sie.
Okay, gut, macht Sinn, ja. Wenn sie gegen Kanada spielen würden, könnten nicht beide im Halbfinale stehen. Habe ich nicht so weit gedacht. Sehr gut, wunderbar. Dann war es das also mit WM Kompakt. Aber, Ruppi, ich überrasche dich jetzt noch mit einer Overtime. Ja. Du musst auch nicht wirklich was dazu sagen. Kleine Overtime haben wir für euch. Meldungen aus Okinawa, die wir bekommen haben. Dort steht ein Taifun vor der Tür, beziehungsweise fährt schon über die Insel. Es sind aber glücklicherweise nur die Ausläufer. Also der Taifun selber wird nicht über die Insel fegen. Deswegen hat die FIBA da vorerst vorsichtige Entwarnung gegeben. Es gab sogar die Idee, die Mannschaften davor noch auf die Philippinen zu fliegen, dass dort alles gespielt werden kann, was gespielt werden muss. Denn in Japan kommt es durchaus vor, wenn ein Taifun da direkt übers Festland oder über die Insel zischt, dass dann eine Ausgangssperre herrscht. Also darf keiner raus, so Corona-mäßig wie bei uns damals. Darf keiner raus, also auch niemand zum Basketball gehen, in die Okinawa-Arena oder sonst irgendwo hin. Das war zuallererst mal eine Befürchtung. Das hat sich also jetzt abgeschwächt. Die FIBA geht davon aus, dass ganz normal gespielt werden kann, aber dass alle auf sich aufpassen sollen an diesem Freitag. Also da drücken wir natürlich die Daumen, dass dann da alles gut geht, dass das Dach auf der Arena bleibt und Deutschland dann die Lichter ausschießt und nicht der Taifun, oder?
Wetterfrosch Stacki hat gesprochen.
So sieht's aus. Gut, Ruppi, dann dürfen wir für heute schon mal Tschüss sagen. Morgen gibt's dann aber schon direkt die nächste Folge. Da analysieren wir natürlich für euch Georgien, schauen voraus aufs Slowenien-Spiel dann am kommenden Sonntag, und wir haben ein Schmankerl, denn wir schauen natürlich auch in die Klassifikation, und das mit ganz interessanten Einblicken. Lasst euch da überraschen. Also Freitag nach dem Deutschlandspiel gibt es dann die nächste Folge. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis dahin, wir drücken die Daumen für den DBB. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.